Und vielen Dank, dass du diese Aufgabe genommen hast.
Ja, ich darf euch auch recht herzlich begrüßen und freue mich für die Einladung, mal wieder hier sein zu dürfen. War ja jetzt doch schon mal eine längere Zeit her. Und ich bin dankbar, hier zu sein und das Wort verkündigen zu können. Bin auch gerne in der Schule und dort zu unterrichten. Also es ist wunderbar, wenn man Dienste tun kann, die einem liegen. Da braucht man gar kein Genie zu sein. Wenn es Spaß macht oder frömmer ausgedrückt, wenn es Freude macht, dann macht man das auch gerne. Ich habe für euch eine Predigt mitgebracht zum Erntedankfest. Und ja, zur Einleitung ist mir Folgendes in den Sinn gekommen. Vor einiger Zeit war in einer christlichen Zeitschrift eine Diskussion, und die Christen können ja immer schlecht diskutieren, es wird immer gleich emotional und man schmeißt sich dann die Bibelverse um die Ohren, und so war es dann natürlich auch wieder. Da ging es um die Frage, Wohlstandsevangelium ja oder nein? Und dann war ein Prediger eingeladen zu diesem Interview, der ein Wohlstandsevangelium verkündigt. Wohlstandsevangelium sagt so viel wie, du musst nur richtig an Jesus glauben und dann wirst du mit großer Kraft durchs Leben gehen und die Probleme werden nur so weggeblasen werden. Das hat mal jemand so in ein Bild gebracht. Es ist so, wie wenn du von der alten Klapperkiste umsteigst in ein Düsenflugzeug. Und der Glaube trägt dich dann sozusagen in Überschallgeschwindigkeit über die Probleme und Nöte weg. Das heißt, du wirst nie krank. Und wenn du krank wirst, wird gebetet und du wirst sofort gesund. Dein Bankkonto ist immer gut gefüllt. Ja, leider gibt es Prediger, die diese Dinge verkündigen. Dann sind die Enttäuschungen meistens schon vorprogrammiert. Aber mich hat dann doch ein Satz bewegt. Er sagt, mir wird vorgeworfen, ich predige ein Wohlstandsevangelium. Ja, soll ich denn ein Armutsevangelium predigen? Und ich dachte, nee, das ist es auch nicht. Das wäre das andere Extrem, das wäre genauso falsch. Glaube an Jesus und du hast ein Problem nach dem anderen. Glaube an Jesus und du wirst nur mit sauren Mienen durch die Gegend laufen. Aber irgendwie ist doch an beiden etwas dran, denn Christen haben, und das brauchen wir ja nicht viel in die Welt hineinzugucken, wir müssen ja nur vorhin aufmerksam bei den Abkündigungen zugehört haben, wie viele Leute sind krank, wo es eben nicht so geht, dass man gleich trotz Gebet geheilt wird. Viele Christen haben Probleme, Fragen, auch die Arbeit tut sich nicht immer so von selbst, wie man das gerne hätte. Mühe. Aber ich dachte, was ist eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass Christen in diesen Problemen mit einem Gott rechnen können, der hilft und vom Tode errettet. Und das ist ein großer Unterschied. Ich lese ja schon seit Jahren, eigentlich schon fast 20 Jahre, das Heft von Open Doors. Das ist diese Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Und diesen Christen verkündige man Wohlstandsevangelium. Es gibt Christen, die in anderen Ländern leben, in denen es verboten ist, gläubig zu sein. Für die bedeutet das Christsein, der Glaube an Jesus, zunächst einmal nur Nachteile. Die werden aus ihren Familien verstoßen. Manche müssen im Untergrund die Gottesdienste feiern und Angst haben, erwischt zu werden. Manche sind wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Wir beten gerade diese Woche für den Iran, wo auch viele Christen im Gefängnis sind und nicht wissen, ob sie überhaupt wieder rauskommen. Aber was mich immer fasziniert bei diesen Christen, sind die Zeugnisse, die man dann immer wieder hört. Dass diese Christen bezeugen, dass sie in großer Angst und großer Not Freude hatten, Frieden hatten, der nicht abhängig war von den Umständen. Die Umstände waren ja alles andere als freudvoll, alles andere als friedlich, aber sie haben auf einmal gespürt, der Herr ist da. Und dann gibt es tatsächlich diese Wunder. Wir lesen das schon bei Petrus, dass der auf einmal aus dem Gefängnis rauskam. Wir wissen von Kranken, die auf Gebet hin geheilt wurden. Und ich bete immer um Heilung. Ich bete immer, Herr, heil den. Und dann lasse ich es dem Herrn offen, ob er es in dieser Zeit tut oder im künftigen Leben. Heilen wird er. Aber wir haben einen Gott, der uns nicht über die Probleme immer so hinweghebt. Das macht er auch oft. Und ich glaube, wir werden mal wundern, vor wie vielen Problemen uns der Herr auch bewahrt hat, wo es wirklich mit dem Flugzeug drüber ging. Aber oft geht es auch einmal durch die Probleme hindurch. Und dann können wir beten, der Herr ist mein Hirte, der ja auch im finsteren Tal bei uns ist. Und so denke ich, wir brauchen gar nicht streiten. Wohlstandsevangelium, Armutsevangelium. Wir haben ein Jesus-Evangelium und Evangelium heißt ja schon frohe Botschaft. Und ich wünsche, dass alle, die an Jesus glauben, auch trotz aller Probleme, Schwierigkeiten, Fragen, die offen bleiben, mit Dankbarkeit durchs Leben gehen. Nicht Angst soll uns gefangen nehmen. Es gibt so viele Menschen, die haben dauernd Angst. Ich kenne einen, da fängt jeder dritte Satz an mit, ich habe Angst, dass das Geld nichts mehr wert ist. Ich habe Angst, dass meine Rente nicht reicht. Ich habe Angst. Dankbarkeit soll die Grundausstattung der Christen sein. Und heute ist ja Erntedanktag, ein wunderbarer Tag, um einmal darauf zu sprechen zu kommen. Und ich möchte in zwei, wie ich meine, kurzen, aber doch wichtigen Punkten uns aufzeigen, wofür wir und warum wir allen Grund haben, dankbar zu sein. Zunächst einmal haben wir allen Grund, dankbar zu sein, dass der Herr für unsere zeitlichen Bedürfnisse sorgt. Vor 20 Jahren habe ich einmal eine Israel-Reise unternommen und wir waren dann noch ein paar andere dabei. Wir haben eine Wüstentour gemacht. Und da hatten wir, wie das so bei Flachland-Tiroler in der Fall ist, oder ahnungslosen Touristen, wir hatten ein Wasserfläschchen dabei. Und am Eingang, wo man da hineinging, in diesen Wüstenbereich, standen Wasserverkäufer. Und ich dachte, das sind wieder diese typisch orientalischen Verkäufer, die einem irgendwas andrehen wollen. Für teures Geld, da kaufst du nichts. Und dann hat er uns aber eindrücklich gesagt, Leute, mit dem Wasserfläschchen kommt ihr nicht weit. Und dann haben wir uns breitschlagen lassen und haben ein paar Liter Wasser gekauft. Und ich kann euch sagen, das war eine gute Entscheidung, denn in der Wüste verliert man wahnsinnig viel Wasser. Und da musste ich dran denken, wir waren ja nur Nachmittag in der Wüste, also umgekommen wären wir sicherlich nicht. Aber es war doch gut, dass wir es dabei hatten. Der Mose, in 2. Mose 12, da heißt es, dass Mose mit 600.000 Männern am Eingang der Wüste stand, ohne Frauen und Kinder, noch fremdes Volk. Wir können annehmen, dass Mose über 1 Million Menschen dabei hatte. Damals der Auszug, das war keine kleine Sache. In die Wüste, was muss der Mose für Sorgen gehabt haben? Wie bringe ich die Leute denn durch die Wüste? Da ist kein Wasser, da ist nichts zu essen. Und dann heißt es, Schar um Schar zogen sie in die Wüste. Der hatte Sorgen, da sind unsere Sorgen vielleicht noch klein dagegen. Und dann lest mal die Geschichten in 2. Mose, wie der Herr das Volk versorgt hat. Er hat jeden Morgen Manna geschenkt, außer samstags. Das haben sie zu essen gehabt. Sie haben sogar gemault, sie wollen Fleisch. Dann kamen Wachteln. Und Wasser kam aus einem Felsen. Und wir lesen im Neuen Testament, dass dieser Felsen, der nachfolgte und aus dem sie Wasser bekamen, war Christus. Das heißt, der Herr hat die ganze Zeit, die 40 Jahre in der Wüste, für die zeitlichen Bedürfnisse der Israeliten gesorgt. Oder lasst mich einen anderen Mann aus der Bibel erinnern, Elia. Es war ein großes Gericht über das Volk hinweggegangen und das Volk hat den Fruchtbarkeitsgott Baal angebetet. Und sie haben sich von diesem Götzen Wasser erbeten für das Land. Und das Gericht bestand nun darin, dass das ganze Land austrocknete. Und so liegt der Prophet Elia, der dieses Gericht hier ankündigen musste, am Bach Krit, so noch wenig Wasser drin, und sorgt sich um sein Essen und Trinken. Und wisst ihr, wer es ihm gebracht hat? Ausgerechnet Raben. Ich sehe immer die Raben, die schnappen sich das Fleisch weg, Wenn du irgendein Eichhörnchen überfährst oder irgendein anderes Tier, das ist gleich weg. Ausgerechnet die Raben bringen ihm täglich Brot und Fleisch. Ob sehr appetitlich war, weiß ich nicht, aber sie haben es ihm täglich gebracht. Und dann ist der Fluss ausgetrocknet. Jetzt dachte er, jetzt ist es aus. Und dann findet er Zuflucht bei einer Witwe, die hat Gott schon vorbereitet. Und lest mal nach, welch Versorgungswunder mit dem Öl und dem Mehl im Topf, das nicht all wird, Elia und diese Witwe mit ihrem Sohn dort erleben. Es ist schon eine Vorwegnahme der Speisung der 4000 durch Jesus. Oder noch ein Beispiel. Im Jeremia 39 wird von einem Afrikaner berichtet, Ebed-Melech. Und Ebed-Melech war einer der wenigen, die zum Propheten Jeremia hielten. Denn der Prophet Jeremia war nicht gut beliebt. Er hat dem Volk Gericht verkündigt. Wenn ihr nicht umkehrt, werden die Babylonier über euch kommen und Jerusalem dem Erdboden gleich machen. Zum Dank hat man Jeremia in eine Grube gesteckt. Und Ebed-Melech, dieser Afrikaner, hat sich um Jeremia gesorgt. Hat ihn versorgt, hat ihm geholfen. Und als dann wirklich die Katastrophe über Jerusalem hineinbricht und alles dem Erdboden gleichgemacht wird und alles um sein Leben rennt, da bewahrt Gott diesen Afrikaner Ebed-Melech aus diesen ganzen Wirren heraus und sagt, weil du treu zu mir und zu meinem Diener gestanden hast. Es könnten noch viele Beispiele bringen. Paulus wird durch die Philipper, die Gemeinde in Philippi, versorgt. Also nehmen wir doch mit, dass Gott sehr kreativ ist im Versorgen. Der Felsen, Manna, Wachteln, sogar Raben, die kommen, um Essen zu bringen. Witwen, die selber nichts mehr haben, wo man denkt, da ist es vorbei. Gemeinde in Philippi, da ist eine Purpurhändlerin Lydia dabei gewesen. Es wird auch berichtet, dass Engel erschienen sind und haben die Gotteskinder versorgt. Wir werden versorgt. Ich bin jung gewesen und alt geworden, heißt im Psalm 37, und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen, noch seine Kinder um Brot betteln. Ich weiß, dass es Christen gibt, die in Engpässe kommen. Aber vielleicht kann es sein, dass der Herr will, dass wir unsere Haushaltung anders organisieren, dass wir überlegen, wie wir haushalten. Denn es steht nicht geschrieben, dass der Herr uns alle unsere Luxuswünsche erfüllt. Aber es steht geschrieben, dass der Herr für alles sorgt, was wir brauchen. In der Bergpredigt sagt es Jesus, ihr Kleingläubigen, ihr sorgt euch um Kleider, Nahrung, um dieses und um jenes, was morgen sein wird. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und der Apostel Paulus ermahnt den Mitarbeiter Timotheus, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Wir haben nichts in die Welt gebracht und wir werden auch nichts hinausnehmen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen, in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Du aber, Gottes Mensch, fliehe das. Das heißt, der Herr hat uns versprochen, für unsere zeitlichen Bedürfnisse zu sorgen. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wir dürfen diese ganzen Sorgen, was morgen sein wird, die dürfen wir getrost dem Herrn abgeben. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, heißt in einem Psalm. Er wird dich versorgen. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Und das mögen jetzt möglichst die freudig hören, die auch gerne mal was in den Umschlag für die Missionare gegeben haben. Christen werden nicht nur versorgt, sie können auch abgeben. Es gibt ein Wort Jesu, das außerhalb der Evangelien überliefert ist, in der Apostelgeschichte. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das haben sogar die Psychologen heute bestätigt, dass es auch für denjenigen, der gibt, ein großer Gewinn ist. Und ich musste da denken, an Palmengarten gibt es einen römischen Brunnen. Da ist oben eine Schale, da fließt das Wasser rein. Aber dieses Wasser fließt wieder ab in die nächste Schale. Und unter dieser Schale ist wieder eine größere Schale und dann fließt dieses Wasser da hinein. Würde das oben aufhören zu fließen, dann könnt ihr sicher sein, an einem heißen Sommertag wäre es nicht lange, dann wäre es entweder ausgetrocknet oder abgestanden. Nur das Wasser, das fließt, bleibt lebendig. Und vielleicht sieht es deshalb im Leben von manchen Christen so dürr und abgestanden aus und sauer und traurig und friedlos, weil das Wasser nicht fließt. Und probier's doch einfach mal aus. Aber nicht mit Zwang, sondern Paulus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es ist ein Buch von Pastor Zanner, der ja auch in unserer Kirche als Missionar tätig war, die letzte Kuh im Dorf. Und da ist eine sehr bewegende Geschichte, wie afrikanische Christen, um die Missionare zu bewirten, ihre letzte Kuh geschlachtet haben und sind reichlich gesegnet worden. Aber jetzt lasst mich noch ein zweites sagen, denn es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das heißt, der Herr sorgt nicht nur für unsere zeitlichen, sondern auch für unsere ewigen Bedürfnisse. Oder anders ausgesagt, der Herr sorgt nicht nur für unsere leiblichen, sondern auch für unsere geistlichen Bedürfnisse. Denn das Erntedankfest, alles was wir hier sehen, auch an guten Gaben, ist ja eigentlich, zeigt die gute Hand Gottes und weist über sich hinaus. Wie ich denke, dass jedes Wunder, wenn der Herr Heilungen vollbringt, das sind Zeichen, die weisen über sich hinaus. Und Erntedank weist über sich hinaus, und das wusste schon das alte Israel, das Erntedankfest. Israel hatten zwei Ernten, im Frühjahr und im Herbst. Das eine ist das Wochenfest, unser Pfingstfest, ein Erntefest ursprünglich. Und das zweite große Erntedankfest in Israel ist bis zum heutigen Tag das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest ist ein Fest, in dem die Israeliten in den Laubhütten wohnen. Und wisst ihr, an was sie sich dabei erinnern sollen? An die Zeit in der Wüste, als sie in diesen Hütten lebten. Und die Wüstenwanderung hinein in das gelobte Land ist ja ein Bild, ein Abbild für den Weg der Gemeinde in, man kann sagen, in den Himmel, in das himmlische Reich oder in das himmlische Jerusalem. Das heißt, das Ziel von uns Christen ist nicht in dieser Welt, Gott sei Dank. Wir sind nur auf Transit, auf Durchreise. Das Ziel ist die Wiederkunft Christi. Und die Ereignisse, die mit der Wiederkunft Christi zu tun haben, es wird auch an vielen Stellen geredet von der Erscheinung Jesu oder der Offenbarung Jesu. Er ist ja schon da. Wir sehen ihn noch nicht. Er wird sich offenbaren. Die werden an vielen Stellen mit Ernte bezeichnet. Jesus hat ein Gleichnis erzählt von einem Bauer, der Weizen sät. Und dann geht der Weizen auf und wächst. Aber es wächst nicht nur der Weizen. Jeder, der einen Garten hat, weiß das. Da wächst auch das Unkraut. Und blöderweise ist das so, dass das Unkraut meistens noch schneller wächst als das, was man eigentlich ernten will. Und dann kommen noch Schnecken. Ich hatte mal ein Beet, ich habe mich immer geärgert, die Schnecken könnten doch eigentlich mal das Unkraut fressen. Aber die fressen immer den Salat. Und so ärgert sich dieser Bauer, dass das Unkraut und den Weizen, und da gehen einige hin und die sagen, wir wollen dem mal abhelfen, und dann fangen die an, das Unkraut rauszureißen. Und dann sagt der Bauer, lasst die Finger weg. Genau genommen, er sagt, lasst beides stehen bis zur Ernte. Und diese Ernte ist auch ein Gericht. Gericht heißt auch Scheidung. Da wird das Weizen vom Unkraut gesondert. Und ich weiß, dass es Christen gibt, und ich habe heute wieder Nachrichten und Open Doors gelesen, es kommen einem manchmal schon Rachegefühle, wenn man das alles hört, diese Gräueltaten, die geschehen. Aber ich kann euch versichern, das ist nur, weil es jetzt in den Medien kommt. Diese Dinge geschehen schon seit Jahrzehnten, aber es berichtet niemand davon. Lest mal, was in Nordkorea los ist. Lest, was in Saudi-Arabien los ist, im Iran, in Nigeria, da werden diese Erschießungen, das läuft schon seit Jahren, da kümmert sich aber die Fernsehwelt nicht darum, weil es uns nicht betrifft. Also, das sind Dinge, die weit weg sind, aber es betrifft Christen. Und man möchte doch manchmal irgendwie sehen, dass der Herr da eingreift. Denkt an das Wort Jesu, lasst beides bis zur Ernte. Und diese ganzen Verbrecher, auch die diese Kinder erschießen, die sollen sich nicht täuschen, dass ihnen jetzt nichts passiert, dass sie jetzt noch Raum haben zur Buße. Und ich bete auch für diese Leute, denn der Herr hat schon so manchen, der Christen verfolgt hat, herausgerettet. Ich las kürzlich ein Buch von einem hohen Hamas-Führer, der viele Juden auf dem Gewissen hatte und sich jetzt öffentlich bekennt zu Jesus Christus und ein Zeugnis ist. Und ich bete, dass der Herr auch Einzelne daraus rettet. Dass der Herr jetzt noch nicht eingreift, soll uns nicht dazu verführen, zu sagen, das passiert nicht. Es wird der Tag kommen, da wird der Herr zur Rechenschaft ziehen. Und das soll mir mal ein Atheist erklären. Wenn die Atheisten recht haben, dass es keinen Gott gibt, dann triumphiert das Verbrechen. Die meisten Verbrechen, die auf der Welt begangen werden, werden niemals gesühnt oder vor einen weltlichen Richter gebracht. Es gibt Verbrecher, die haben furchtbare Schandtaten vollbracht und sterben ganz friedlich. Und wenn es keinen Gott gibt, dann haben sie ein gutes, schönes Leben gehabt. Aber Jesus sagt, lasst beides bis zur Ernte. Und das wird ein Erntedankfest sein. Dann werden wir danken, dass der Herr Gericht übt und Gerechtigkeit herstellt. Diese Ernte ist auch für uns Christen die Vollendung unseres Glaubensweges. Und ich denke immer besonders mit Freude, dass gerade die, die jetzt so leiden, ihre Kinder verlieren, Familienangehörige, die werden eine Freude haben, wenn der Herr die Gemeinde vollenden wird. Das wird eine unbeschreibliche Freude sein, wie es im Jakobusbrief steht, Jakobus 5, Vers 7 und 8. So seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. Auch wenn jetzt noch so viel Unrecht ist, seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf kostbare Frucht der Erde und ist geduldig, bis sie empfange Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Und das Kommen des Herrn ist jetzt näher, als es damals war, als Jakobus seinen Brief geschrieben hat. Es gibt ein wunderbares Bild, das ist schon 250 Jahre alt, das hat der Graf Zinzendorf in Auftrag gegeben. Ich hoffe, ihr kennt Graf Zinzendorf, wenn nicht, lest mal ein Buch über diesen wunderbaren Christen. Der hat in Herrnhut Flüchtlinge aufgenommen und hat dort so eine christliche Gemeinschaft, würde man heute sagen, eine Wohngemeinschaft, gegründet. Und von diesem Herrnhut gingen schon damals viele Missionare in alle Welt. Das waren Abenteuer, die sind mit dem Schiff unterwegs gewesen in die Karibik, Grönland, Indien. Und dann hat Zinzendorf ein Bild malen lassen, das heißt die Ernte, die Erstlingsfrüchte, die eingebracht werden. Und dann sieht man in der Mitte den wiederkommenden Christus, dann steht auch der Zinzendorf irgendwo. Und dann kommen aus allen Sprachen und Nationen und Hautfarben Menschen diesem wiederkommenden Christus entgegen. Und ich glaube, so ein Erntedankfest weist uns über den Tellerrand unserer Alltagssorgen und auch den gegenwärtigen Fragen, auf die wir keine Antwort haben, hinaus. Jesus kommt wieder. Und so können wir dankbar sein, dass der Herr uns, bis er wiederkommt, mit allem, was wir brauchen, versorgen wird, auch wenn er nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Und dass er für unser ewiges Heil und unsere ewige Zukunft auch schon längst gesorgt hat. Und diese Ernte wird eingebracht. Ich will schließen mit einem Lied, also mit singen nicht, sondern ich werde nur etwas vorlesen. Das ist von Paul Gerhardt, Geh aus mein Herz und suche Freud. In unserem Gesangbuch haben sie es schwer verstümmelt. Das ist ein Lied, das hat Paul Gerhardt ganz kostbar aufgebaut. Er fängt an mit Erntedank. Er fängt an mit dem Dank über den Sommer. Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser lieben Sommerzeit. Dann geht er über in den Erntedank. Der Weizen wächst mit Gewalt und daran labt sich jung und alt. Und dann macht dieses Lied einen Bruch. Und das ist genau, der Herr sorgt für unser zeitliches Leben. Er sorgt für unser ewiges Leben. Dann geht es auf einmal nicht um den Sommer und den Herbst und die Ernte der irdischen Dinge, sondern dann geht es auf einmal um den Paradiesgarten. Und dann heißt es, gib das der Sommer deiner Gnad, in meiner Seele früh und spät viel Glaubensfrücht erzeige. Und in der letzten Strophe heißt es, erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehr allein und sonstem keinem mehr hier und dort ewig dienen. Und der Herr segne uns alle. Amen.